Jetzt wäre vielleicht die Zeit, dass man die sehr Vermögenden, die mit den ganz breiten Schultern, auch mal bittet, sich stärker zu engagieren für dieses Gemeinwesen. Also Zeit für eine andere, gerechtere Steuerpolitik. Aber da kam nichts, ganz im Gegenteil. Deutschland duldet seit Jahrzehnten eine große Armut. Und mehr noch, viele schätzen diese Armut anderer Menschen. So, wir müssen deutlich rüberbringen, dass eine Gesellschaft, die mehr Gleichheit hat, für alle besser ist. Und genau diese Vision und dieses Versprechen auch muss den Menschen wieder gegeben werden, dass eine solche Gesellschaft möglich ist und eine solche Gesellschaft aber erkämpft werden muss.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast zurück aus der Sommerpause. Diese Woche habe ich Ulrich Schneider zu Gast in der Show. Ulrich Schneider war lange Jahre Chef des Paritätischen Wohlfahrtverbandes und er ist eine der bekanntesten Stimmen gegen Armut in Deutschland. Gerade hat er ein weiteres Buch zum Thema veröffentlicht, in dem er nachzeichnet, wie die Krisenpolitik der letzten Jahre die soziale Spaltung im Land noch weiter befördert hat. Es heißt Krise, das Versagen einer Republik. Mit Ulrich Schneider spreche ich über die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, das Scheitern der linken Opposition und solidarische Perspektiven. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Schneider, danke, dass Sie mich hier besuchen im Dissens-Podcast. Hallo.
Moin.
Ja, wir wollen über Armut in Deutschland sprechen und darüber, warum für ihre Beseitigung so wenig getan wird oder sogar noch durch eine verfehlte Krisenpolitik der Gegenwart die Armut zunimmt. Herr Schneider, Sie haben gerade ein Buch dazu veröffentlicht und man könnte sagen, es ist eine Abrechnung mit der deutschen Krisenpolitik der letzten Jahre. Sie sprechen davon, dass die Gesellschaft in der Corona-Pandemie zum einen, dann im Ukraine-Krieg und in der darauffolgenden Energie- und Teuerungskrise weiter auseinandergebrochen sei, dass vor allem arme Menschen ärmer geworden seien und Reiche reicher und dass das nicht einfach so passiert ist, sondern dass das dem Versagen der Regierung zuzuschreiben sei, zuletzt dann der Ampelkoalition. Für den Anfang mal, Herr Schneider, woran machen Sie das fest, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt? Also worin drückt sich das Versagen aus und warum sprechen Sie eigentlich von Versagen? Das würde ja etwa die Ampel, über die GroKo müssen wir da glaube ich erstmal nicht sprechen, aber über die Ampel, da würde doch jemand wie Scholz sagen, ja, wir haben das Land gut durch die Krisen gesteuert, die Wirtschaft und die Republik da gut durchgebracht, durch etwa massive Konjunkturprogramme und Entlastungspakete. Also warum dieser harte Begriff Versagen?
Der harte Begriff Versagen deshalb, weil der Erfolg oder Misserfolg einer Krisenpolitik sich nicht allein daran bemessen kann und darf, wie die volkswirtschaftlichen Kennziffern am Ende aussehen, sondern in einer Krise kommt es ja darauf an, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, keinen abzuhängen. Im ganz positiven Falle könnte man sogar sagen, gelingt es, aus einer Krise gestärkt herauszukommen als Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften, die wachsen dann über sich wirklich heraus. Wir haben das damals in Griechenland beispielsweise erlebt, als es denen wirklich an die Wäsche ging. Und es gibt Gesellschaften, die brechen fast oder brechen sogar ganz auseinander. Und das ist für mich das Kriterium, an dem ich messe, ob eine Regierung erfolgreich war oder versagt hat. Und in Deutschland ist es so, dass wir nach den Krisen, wir stecken ja noch in einer Endkrise sozusagen, aber in 2024 deutlich mehr arme Menschen beispielsweise haben in Deutschland, als wir vor der Krise hatten, 2019, dass die Gesellschaft gespaltener ist als je zuvor, dass sie zerstrittener ist als je zuvor, dass sie sich in politische Lager aufteilen, dass wir einen erstarkenden Rechtsradikalismus in Deutschland haben, der sogar unsere Demokratie in Frage stellt. Und schlimmer kann eigentlich das Fazit einer Krisenpolitik nicht ausfallen. Und diese Regierung hat ja nicht nur nichts bis wenig getan, um das zu verhindern. Sie hat ja durch ihre Art, wie sie hunderte Milliarden verteilt hat in die Gesellschaft, um ja Krisenauswirkungen abzumildern, hat sie zu einer weiteren Spaltung ja sogar noch beigetragen. Es war eine sehr unsoziale Art und Weise zu kompensieren. Alles in allem, diese Regierung hat an diesem wirklich sehr schlechten Zustand unserer Gesellschaft nach diesen Krisenjahren ganz erheblichen Anteil.
Mhm. Wir wollen gleich noch einen detaillierten Blick auf die Krisenpolitik der vergangenen Jahre werfen, aber weil Sie jetzt gerade schon selbst den Aufstieg der Rechtsextremen angesprochen haben, wie schauen Sie da denn gegenwärtig auf das, was die Ampel macht? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man versucht da den Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man so ihre Themen bespielt, zum einen Migration zum Problem erklärt, zum anderen, jetzt haben wir erlebt, dass Bürgergeld, Sanktionsverschärfung es wieder gegeben hat. So, also ich war doch recht erstaunt, dass man jetzt demnächst 3 Stunden Fahrzeit zum Arbeitsweg auf sich nehmen soll im Zweifel. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man will denen da den Wind aus den Segeln nehmen. Und mir scheint aber eher, dass das eher Wasser auf die Mühlen der AfD ist. Und jetzt stehen die Landtagswahlen bevor, nächstes Jahr die Bundestagswahlen. Also wie beobachten Sie den Rechtsruck und den Aufstieg der AfD im Kontext dieser Krisenpolitik und auch der jetzt der Politik der bürgerlichen Parteien? Welche Mitverantwortung trägt da die Ampel auch am Aufstieg und was macht Ihnen mit Blick jetzt auf die nächsten Wahlen und die nächsten Jahre Sorgen?
Das ist schon so, wie Sie beschrieben haben. Die Reaktion der bürgerlichen Parteien, wie man es nennt, bürgerlich ist um, sagen wir mal, demokratischen Parteien, auf diesen Rechtsradikalismus, wie er auch parlamentarisch durch die AfD vertreten wird, ist außerordentlich kurzsichtig, reflexhaft, wenig durchdacht und vor allen Dingen nicht die Ursachen angehend. Es wird in der Tat der AfD nachgerannt. Es werden die Themen aufgegriffen, die die AfD vorgibt. Man lässt sich treiben von den Rechtsradikalen, was, wie wir bei den Europawahlen gesehen haben, am Ende überhaupt nichts einbringt. Diese Regierung scheint sich zu wenig bewusst zu machen, warum mehr und mehr Menschen, gerade auch junge Menschen, zur AfD neigen, warum Menschen plötzlich anfangen, unser demokratisches System in Abrede zu stellen, warum auch Rassismus wieder hoffähig werden kann, bis in die Medien hinein, die öffentlichen Medien hinein. Der Grund dafür ist einfach, was heißt einfach, ist komplex genug, aber der Grund dafür besteht meines Erachtens vor allen Dingen darin, dass die Menschen zutiefst verunsichert sind. Und dass diese Menschen von der Politik keine Sicherheit bekommen. Nehmen wir nur den sozialen Aspekt. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren mehr und mehr Menschen, die wirklich Angst davor haben, irgendwann ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. Die Wohnungsspekulationen und die Preistreibereien auf dem Wohnungsmarkt waren das eine. Jetzt kommen noch Kosten hinzu, die einfach klimapolitisch gefordert sind im Bauen. Das macht den Menschen Angst. Viele Menschen zu Recht fragen sich, wie soll ich im Alter eigentlich mal klarkommen? Sie bekommen regelmäßig einen Bescheid von den Rentenkassen, wo drin steht faktisch, also mein Freund, du kannst später sowieso mal zum Sozialamt gehen, weil die Rente vor und hinten nicht reicht. Wir haben immer mehr Menschen, die sich von befristetem Arbeitsvertrag zu befristetem Arbeitsvertrag hangeln. Wir haben nach wie vor extrem viele Menschen in Leiharbeit und im Niedriglohnsektor. All das macht den Menschen ja Angst. Das erzeugt Abstiegsängste und wenn sie dann keine Antworten bekommen von der Politik und die Antwort kann nur lauten, wir machen eine Politik, die diesen Menschen wieder soziale Sicherheit gibt, die garantiert, du steigst nicht ab, wir kümmern uns auch. Wenn dies also nicht passiert, dann neigt man dazu, möglicherweise auch radikal zu wählen und zwar rechtsradikal in diesem Falle und sehr einfachen Antworten auf den Leim zu gehen. Selbst dann, wenn klar ist, dass die AfD beispielsweise für diese Menschen überhaupt nichts tun kann und nichts tun wird.
Ja, ich teile die Analyse und wir wollen nachher auch noch auf den Blick auf die Krise der parlamentarischen Linken und der gesellschaftlichen Linken werfen. Das machen Sie nämlich auch in Ihrem Buch, warum die gerade nicht als Alternative zu den Rechten erscheint und mit ihrer Kritik an der unsozialen Politik der Regierung nicht durchdringt. Zunächst mal hätte ich aber gern ein bisschen darüber gesprochen, über Sie persönlich, denn man muss jetzt wissen, dass dieses Buch so ein bisschen auch ein Abschiedsbuch ist. Ja, also Sie waren ja 25 Jahre lang Chef beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ihr erstes Buch, Sie haben ja eine Reihe von Büchern zum Thema Armut und soziale Spaltung in Deutschland publiziert, das stammt von 93. Also es liegt nunmehr auch 3 Jahrzehnte zurück, dass Sie ja gegen das Thema anschreiben und man kennt Sie natürlich auch und schätzt Sie als prominenten Gast in Talkshows. Aber wie blicken Sie auf Ihr Engagement in den letzten 3 Jahrzehnten, vielleicht auch in diesen 25 Jahren an der Spitze des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zurück? Denn den Kampf gegen Windmühlen, den führen Sie ja schon seit Jahrzehnten. Ja? Und es ist immer noch schwierig, eine solidarische Politik in diesem Land durchzusetzen.
Kampf gegen Windmühlen trifft es ja eigentlich ganz gut. Ich denke, in meiner Rolle als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen haben wir schon einiges auf den Weg gebracht. Vor allen Dingen ist es uns gelungen, gesellschaftliche Bewegungen immer wieder aufzugreifen und stark zu machen. Das war vor allen Dingen die Selbsthilfebewegungen, sei es von Eltern behinderter Kinder, sei es von Arbeitslosen, sei es von Fraueninitiativen bis ganz aktuell, wo wir sehr viele queere Organisationen aufgenommen haben und ihnen helfen, ihre Interessen zu vertreten. Insofern waren wir auch immer Motor von außerparlamentarischen gesellschaftlichen Entwicklung. Das war schon sehr erfolgreich. Wenn ich mir anschaue, was wir armutspolitisch erreicht haben, ja, muss ich schon konstatieren, ich will nicht unbedingt von brutalen Versagen sprechen, aber zumindest ist alles, mal ganz platt formuliert, schlechter geworden in den letzten 25 Jahren. Als ich anfing als Hauptgeschäftsführer, hatten wir eine Armutsquote, die lag bei rund 11%. Mittlerweile haben wir 17%. Als ich anfing als Hauptgeschäftsführer, hatten wir etwas über 2 Millionen Menschen, die auf Sozialhilfeniveau leben mussten. Heute sind das etwa 7 Millionen Menschen, die auf Sozialhilfeniveau leben mussten. Die Gesellschaft ist weit gespaltener als zu dieser Zeit. Und es hat sich kulturell einiges verändert. Die Gesellschaft ist vereinzelter geworden. Im Denken, im Tun. Kollektive Sicherungssysteme spielen nicht mehr so die Rolle, sondern werden madig gemacht häufig unter dem Motto, hilf dir selbst, dann ist dir am besten geholfen und verlang nicht zu viel von dem Staat. Alles in allem, gesellschaftspolitisch kann ich ein positives Fazit ziehen. Da haben wir viel auf den Weg gebracht. Armutspolitisch, muss ich sagen, sind wir an den objektiven Zahlen gemessen gescheitert. Ist einfach so. Deutschland ist in einer deutlich schlechteren Verfassung als vor 25 Jahren.
Bevor wir auf Ihr Buch Krise, das Versagen einer Republik schauen und nochmal auf die Krisen, die Sie da auch thematisieren und die Krisenpolitik, noch die kurze persönliche Nachfrage. Wie geht's bei Ihnen weiter? Jetzt wird es ein Ruhestand, ein Unruhestand. Machen Sie Musik? Ich weiß ja, dass Sie Rockmusiker sind.
Unruhestand, den Begriff mag ich überhaupt nicht. Unruhe ist für mich nichts Erstrebenswertes. Ich habe mein ganzes Berufsleben unter Unruhe gelitten.
Ich meinte, damit bleibt es weiter politisch und streitbar.
Ja gut, das auf jeden Fall, aber in Ruhe. Kein Wecker mehr morgens stellen, wenn es nicht zwingend nötig ist für die Bücher, die ich weiterhin schreiben werde. Das wird mein ganz großes Hobby jetzt werden. Werde ich mir endlich genug Zeit nehmen können. Ich kann einzelne Kapitel mit klugen Menschen durchdiskutieren. Ich kann Gespräche führen zur Recherche und muss nicht nur immer aus Zeitnot im Internet rumgurken, um meine Quellen zusammenzuholen. Also all das wird jetzt endlich in der Ruhe passieren, die Dinge, die ich tue, auch verdient haben. Und das betrifft auch natürlich die Musik, klar. Ich kann jetzt die Zeit nehmen, die ich brauche, um Songs zu schreiben, um zu arrangieren, mit meiner Band auf Tour zu gehen und so weiter. Das kann ich jetzt alles machen. Also ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre.
Schön. Sie haben mir vorhin im Video, das können unsere Zuhörerinnen nicht sehen, da haben Sie mir ein Plektron gezeigt, das hatten Sie in der Hand. Also ich nehme an, Gitarre oder Bass?
Gitarre.
Ja, da wünsche ich Ihnen dann damit viel Spaß und genau auch viel Erfolg bei den weiteren Büchern. Lassen Sie uns jetzt mal genau auf Ihr Aktuellstes schauen. Krise, das Versagen einer Republik und vor allem mal auf die Krisenpolitik der vergangenen Jahre. Sie zeichnen da recht detailliert nach. Das können wir auch gar nicht alles aufgreifen. Ich möchte die Leute dazu natürlich auch anregen, Ihr Buch sich zu besorgen und da reinzulesen. Aber Sie zeichnen da recht detailliert nach, wie viele Hilfsprogramme in den jüngsten Krisen die Reichen reicher gemacht haben und die Armen ärmer. Es wurde ja viel Geld in die Hand genommen, aber so schreiben Sie eher nach dem Prinzip Gießkanne oder nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben und eben nicht zielgerichtet und für Leute, die es wirklich brauchen. Und am Ende kennen wahrscheinlich so ein bisschen die Ergebnisse, Rekordgewinne für Unternehmen und Rekorddividenden, mehr Milliardäre nach der Krise als vor der Krise, mehr Millionäre nach der Krise als vor der Krise. Mhm. Und für die 14 Millionen Menschen in Armut oder in Armutsgefährdung dagegen nur wenig Geld. Können Sie das vielleicht mal Um es plastisch zu machen, ein, zwei Beispielen verdeutlichen, wie die Leute, die es am dringendsten eigentlich gebraucht hätten, am wenigsten berücksichtigt wurden und Reiche geschont oder sogar gefördert wurden. Denn nochmal, die Regierung, die wird sich ja auf die Fahnen schreiben, ne? Wir haben ja Einmalzahlungen gemacht zum Beispiel und eine Übergewinnsteuer gab es ja auch zum Beispiel für Energiekonzerne, also oberflächlich vielleicht betrachtet, alles gut, ne? Wir haben was getan für den Zusammenhalt, aber wenn man es vielleicht genau anschaut, dann muss man feststellen, eben nicht.
Für mich beispielhaft, typisch, gerade symbolhaft für viele unsinnige Maßnahmen oder sogar kontraproduktive Maßnahmen von den ganzen Entlastungspaketen war eindeutig der sogenannte Tankrabatt, der auf Wunsch von Herrn Lindner gewährt wurde. Das heißt, Kraftstoffe für PKWs wurden massiv subventioniert, um das Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Mit dem Ergebnis, dass diejenigen die stärkste Entlastung erfuhren, die am meisten Hubraum hatten. Und es war geradezu Nonsens. Diejenigen, die also mit dem fetten SUV vorfuhren und volltanken, bekamen deutlich mehr sozusagen staatliche Unterstützung als diejenigen, die mit dem Kleinwagen tanken und geschweige denn also diejenigen, die sich nun mal aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse überhaupt kein Auto leisten können. Das sind die, die es eigentlich am deutlichsten gebraucht hätten. Das andere ist bei den unheimlich teuren steuerlichen Maßnahmen in der Einkommensteuer. Einkommensteuersenkungen haben nun mal immer den Effekt, dass diejenigen am stärksten profitieren, die auch am meisten Steuern zahlen, ist klar. Und das sind die, die auch am höchsten Einkommen haben. Sprich, das sind wieder mal die, die in der Krisenzeit so gut wie überhaupt keine Unterstützung gebraucht hätten. Und es war doch so, wir haben diejenigen, die wirklich durch die explodierenden Lebenshaltungskosten Ende 2021 und dann über 2022 wirklich nicht mehr wussten, wie sie das Ende des Monats finanziell überhaupt erreichen sollten. Menschen, die wirklich verzweifelt waren. Und auf der anderen Seite hatten wir auch viele, ja, für die hieß steigende Lebenshaltungskosten vor allen Dingen, dass man wenig auf die hohe Kante legen konnte. Und genau diese wurden aber am stärksten subventioniert. Und insofern muss man schon sagen, diese Regierung hat durch die Systematik ihrer ganzen Maßnahmen doch deutlich zu dieser Spaltung der Gesellschaft beigetragen.
Zwei Nachfragen. Wie hätte denn aus Ihrer Sicht eine solidarische Alternative aussehen können? Dass die eine und die andere, haben Sie von der Ampel, Herr Schneider, was anderes erwartet? Ich meine, Sie thematisieren in Ihrem Buch, dass Sie mit der Wahl der Ampel zunächst mal eine Hoffnung auf eine bessere Steuer- und Sozialpolitik verbunden haben, die dann aber enttäuscht wurde. Also wo kam die Hoffnung her und wie wird sie dann enttäuscht? Und ja, wie hätte eigentlich eine Alternative aus Ihrer Sicht aussehen können in der Krise?
Ich fange mit dem Letzteren an, der Alternative. Es gab ja einige Wirtschaftswissenschaftler in diesem Falle, vom IFO-Institut, der Herr Füst, vom DIW, der Herr Fratscher, die sagten, Freunde, was ihr da macht mit der Gießkanne rumrennen, das bringt nichts. Das ist ungeheuer teuer, zeitigt aber wenig Effekte. Und der Ansicht war ich von Anfang an auch. Mit anderen Worten, man hätte die Hilfen, diese vielen Milliarden, die man ausgeschüttet hat, konzentrieren müssen auf diejenigen, die es wirklich brauchen. Und die sonst auch keine Chance haben, vernünftig über den Monat zu kommen. Es waren ja vernünftige Ansätze da, nur das war alles der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Da wurde dann mal hier ein Hunderter für Menschen im Hartz IV gegeben, da mal 150 Euro. Dann haben Studenten mal wieder, also BAföG-Beziehende vor allen Dingen, einen kleinen Zuschuss bekommen und Wohngeldbeziehende, ganz wichtig, haben Zuschüsse bekommen. Da hat man in der Tat die Gruppen erreicht, die es bräuchten. Nur man hat ihnen A, zu wenig gegeben, meist nur einmal Leistungen. Und das hat vorne und hinten nicht gereicht. Und das macht die Menschen ja erst recht unzufrieden. Die ganz dicken Summen, die wurden in der Tat rausgeknallt für Maßnahmen, von denen insbesondere der Besserverdienende profitiert. Nehmen wir mal so eine Sache, Verbilligung des Stroms allgemein. Durch Absenkung oder Abschaffung der sogenannten EEG-Umlage. Wer profitiert davon am meisten? Nicht der kleine Haushalt, der sowieso wenig Strom verbraucht. Nein, das sind die großen Einfamilienhäuser, die technisch super ausgestattet sind, möglicherweise noch eine kleine Heimsauna haben und Ähnliches am Laufen gehalten wird. Die profitieren von solchen Maßnahmen am meisten. Und das war wirklich ziemlich unsinnig. Auch bei der ganzen sogenannten Gaspreis- und Strompreisbremse hatte ich erhebliche Bedenken, weil hier auch wieder alle oder diejenigen am stärksten profitieren, die auch ja am meisten Energie verbrauchen. Das heißt, die Alternative hätte gehen müssen Richtung einer sehr zielgerichteten, einkommens- und bedarfsorientierten Entlastung der Menschen und nicht mal einfach so Geld raushauen. Vor allen Dingen aber zu diesem Zeitpunkt keine Absenkung der Einkommensteuer. Das war der falsche Weg. Direktzuschüsse wären angezeigt gewesen in dieser Krisensituation. Hm. Jetzt zur Ampel. Ja gut, es ist ja so, als die Ampel erstmal, sagen wir, als die Parteien gewählt wurden, hatten wir mit Grün und mit der SPD zwei Parteien, die deutlich große, sagen wir mal, linksorientierte Schnittmengen in ihren Wahlprogrammen hatten. Etwa Vermögenssteuer, etwa Einführung einer Kindergrundsicherung, Verbesserung in der Pflege und so weiter und so weiter. Und man hätte nun denken können, dass als sich diese zu einer Ampel zusammentaten, dass Grün-SPD ja nur eine so erdrückende Mehrheit in der Ampel haben, dass sie sich eigentlich mit dieser Politik auch hätten durchsetzen müssen gegenüber dem Juniorpartner FDP. Aber es kam ganz anders. Bevor überhaupt verhandelt wurde, hatte die FDP ja ein Sondierungspapier schreiben lassen, muss man fast sagen, weil wirklich 1:1 FDP-Positionen drin waren, wo jegliche Steuererhöhung und jegliches Aufweichen, in Anführungsstriche, der Schuldenbremse völlig ausgeschlossen wurde. Und das war die Ernüchterung, denn allen, die ein bisschen was von Haushaltspolitik verstehen, war klar, auf dieser Grundlage lassen sich die vielen Wahlversprechen nicht mal im Ansatz umsetzen. Und auf dieser Grundlage wird auch keine effektive Sozialpolitik, Bildungspolitik und so weiter gestaltet werden können. Und dann kamen diese Krisen und man hätte denken können, jetzt kommt ein Umdenken. Aber nichts. Im Finanzministerium lief einfach Business as usual. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen mal unsere Grundlagen endlich überprüfen, denn so geht's ja hier nicht weiter in den Krisen. Jetzt wäre vielleicht die Zeit, dass man die sehr Vermögenden, die mit den ganz breiten Schultern, auch mal bittet, sich stärker zu engagieren für dieses Gemeinwesen, also Zeit für eine andere, gerechtere Steuerpolitik. Aber da kam nichts, ganz im Gegenteil. Gerade die Vermögenden und diejenigen, die hätten helfen können aufgrund ihrer Einkommenssituation, die wurden beruhigt, euch passiert schon gar nichts, wir haben alles im Griff, wir schützen euer Eigentum sozusagen. Und das war schon sehr, sehr, sehr enttäuschend. Es gab also, wie gesagt, zweimal Zeichen für die Hoffnung. Einmal direkt nach den Wahlen, dann als die Krisen einsetzten. Man dachte, jetzt müssen sie doch eigentlich umdenken. Aber beides Mal hat die Ampel wirklich brutal enttäuscht.
Von wem sind Sie da mehr enttäuscht? Von Olaf Scholz oder von Lindner? Ich meine, von Lindner erwarte ich mir ja persönlich nichts anderes. Da ist halt einfach das Beharren auf der Schuldenbremse da. Aber von dem Scholz, jetzt hören manche, die uns hier zuhören, sagen, von dem erwarte ich mir auch nichts anderes. Mit seinen Cum-Ex-Verbindungen und so weiter. Wäre es wahrscheinlich auch out of touch mit den Bedürfnissen von Menschen in Armut oder hat auch kein Interesse dran, Armut abzuschaffen. Mhm. Aber wenn ich jetzt so dran denke, so ein Cover von ihm auf dem Spiegel, nicht mit jetzt endlich richtig abschieben, sondern jetzt endlich die Reichen für alle. Das wäre doch eigentlich ganz schön gewesen, oder?
Aber nicht mit Scholz. Nein, ich hatte während der ganzen Krisenpolitik häufig den Eindruck, dass Scholz eigentlich ganz dankbar war, dass sein Lindner ihn vor seiner doch etwas nach links gerutschten SPD jetzt schützte. Also er war ja nun ein Kandidat, der zur Bundestagswahl antrat, und dann ein Kanzler, der so gar nicht zu der gerade von Kevin Kühner so nach links getriebenen SPD passen wollte.
Der hat aber auch eine Wandlung durchgemacht.
Und ja, mittlerweile. Und zu der doch sehr linken Parteivorsitzenden Esken. Und ich hatte den Eindruck, der Lindner kam ihm eigentlich gerade recht. Wie hat Scholz mal im Bundestag gesagt, als er frisch Finanzminister wurde der Großen Koalition und Herrn Schäuble ablöste, es gibt keine Finanzminister nach Parteibuch, es gibt nur deutsche Finanzminister. Und das hat er wirklich brav durchgetragen. Und man wunderte sich auch häufig, vielleicht wunderte es gar nicht mal, aber man nahm wahr, wie vom Timing abgestimmt vieles kam. Als zum Beispiel völlig unabgesprochen Lindner ja den Abbau der kalten Progression plötzlich verkündete in einem heißen Sommer, kam Stunden später bereits von Scholz, Pressesprecher, der Hinweis, das sei ein außerordentlich konstruktiver Vorschlag. Und so ist es eigentlich immer gegangen. Lindner hat irgendwas vorgeschlagen und Scholz hat gesagt, außerordentlich konstruktiv. Und die ganze SPD, oder nicht die ganze, aber doch die Linke in der SPD stand dann ziemlich im Regen rum und fragte sich, was läuft hier eigentlich ab? Man hat hier auch den Eindruck, dass nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, als dieses 100-Milliarden-Paket verkündet wurde, das schien ja doch die FDP und Lindner sehr gut informiert, aber nicht unbedingt alle in der eigenen Fraktion der SPD, geschweige denn bei den Grünen. Also mit anderen Worten, ich glaube, Lindner kam Scholz sehr recht, denn er konnte im Grunde genommen so weitermachen, wie er als Finanzminister die ganzen Jahre auch agiert hat, nämlich die schwarze Null vor sich hertragen, wenn es denn irgend geht. Bei der Pandemie konnte er es nicht machen, da musste er mit Wumms und Doppelwumms und ähnlichem agieren. Aber ansonsten hängt sein Herz doch sehr an der Schuldenbremse.
Ja, Herr Schneider, lassen Sie uns mal auf die Proteste von links in der Krise schauen. Denn der gesellschaftlichen Linken, der parlamentarischen Linken auch, ist nicht gelungen, eine solidarische Politik von der Straße, sage ich mal, in die Parlamente zu tragen. Denn es gab ja Versuche, gegen die unsolidarische Krisenpolitik zu mobilisieren, zuletzt dann in der Energiekrise und in der Teuerungskrise. Sie waren selbst etwa an den Protesten gegen die Teuerung im Zuge des Ukraine-Krieges im Herbst 2022 beteiligt. Mhm. Das kam so ein bisschen verzögert, nachdem die Mobilisierung der Linkspartei nicht so wirklich Fahrt aufgenommen hatte. Haben Sie dann auch, das rekonstruieren Sie auch nochmal in Ihrem Buch, auf sehr persönlicher Ebene auch, haben Sie nochmal mit den Wohlfahrtsverbänden zu Protesten aufgerufen und sind damit auch krachend gescheitert. Also wir erinnern uns ja alle, es war nicht wirklich ein heißer und solidarischer Herbst, sondern, wie Sie es in Ihrem Buch nennen, ein laues Lüftchen am Ende, das die Regierung auch getrost ignorieren konnte. Können Sie das für uns nochmal rekapitulieren, das, was Sie als absoluten Tiefpunkt in Ihrem politischen Leben bezeichnen in dem Buch? Also nehmen Sie uns vielleicht mal mit, wie haben Sie das Scheitern oder Versagen der Zivilgesellschaft, der Armutslobby, der Linken als Partei und der außerparlamentarischen Linken, wie haben Sie das da erlebt?
Es war, als würde man sich inmitten eines aufgescheuchten Hühnerhaufens befinden. Wir waren ja alle zugange, wirklich über Monate hinweg auszuloten, was geht mit wem, wo kriegen wir eine Bewegung hin, welche Forderung kann eine Bewegung denn vernünftigerweise stellen. Unser großes Interesse und mein großes Interesse war dabei, dass man vielleicht jetzt wieder endlich plädieren kann für eine andere Finanz- und Steuerpolitik als Grundlage von allem Weiteren, was denkbar ist. Das war so mein ganz großes Interesse. Und man hat eigentlich permanent mit irgendwelchen Menschen zusammengesessen, von Gewerkschaften, von Klimaverbänden und anderen, um zu gucken, was geht gemeinsam, was geht nicht. Und während wir halt noch so nett zusammensaßen und versuchten, wo kommen wir vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner und wo können wir mobilisieren, ist die Linkspartei schon mal riesig vorgeprescht aus Angst, dass die AfD ihnen die Butter vom Brot nehmen könnte, dass sie nämlich zuerst auf der Straße ist. Das war das Wettrennen. Wer ist denn nun zuerst auf der Straße? Und so ist die Linke wirklich außerordentlich rasch vorgeprescht, ohne eigentlich klar zu haben, mit welcher Strategie, mit welchen Kernbotschaften und so weiter. Es war ein reines Durcheinander. Man hat sich bei den Linken drum gestritten, an welchem Wochentag denn jetzt demonstriert werden soll, ob man den Montag nehmen darf. Der war aber besetzt durch die alten Hartz-IV-Proteste und davor natürlich noch besetzt durch die friedliche Revolution. Mittlerweile haben die Schwurbler und Rechtsradikalen den Montag allerdings gekapert gehabt. Da ging eine fröhliche Diskussion unter den Linken los, an welchem Wochentag darf man überhaupt noch demonstrieren. Dann kam mal wieder die übliche Diskussion um Sarah Wagenknecht. Darf sie reden? Ist sie eingeladen? Ist sie nicht eingeladen? Also man hat als Außenstehender den Eindruck gehabt, also das hat keinen Hand und keinen Fuß. Und dann bei den Forderungen der Linken konnte einem schon mal bei den Achterbahnfahrten schwindelig werden, wenn man sich die Frage stellt, wer soll das eigentlich alles finanzieren? Weil diese Forderungen haben eigentlich alles aufgegriffen, was denkbar war. Das ging von dem Gaspreisdeckel los, Strompreisdeckel, das ging über die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Hülsenfrüchte, Absenkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel überhaupt. Dann sollten Gelder gezahlt werden, Transferleistungen gezahlt werden, an alle möglichen, muss man sagen. Es war ein heilloses Durcheinander. Dann haben sich Teile der Linken ausgerechnet vor der Parteizentrale der Grünen in Berlin zusammengetroffen zu einer Demonstration, weil man hier bei Baerbock und Habeck die Hauptschuldigen für alles sozusagen, was sich hier abspielte, ausmachen zu können, glaubte. Also es war ein heilloses Durcheinander, was sich da abspielte. Und dann kamen wir natürlich klar, wir sagten, wir wollen es besser machen. Die Initiatoren waren vor allem Campact, ist ja wirklich außerordentlich professionell arbeitende Bürgerbewegung, muss man sagen, im Netz vor allen Dingen, aber auch auf der Straße. Dann war Verdi dabei, also wirklich ein hochpotenter Partner, die wussten auch, worum es geht. Greenpeace war an Bord, aus Ostdeutschland die Volkssolidarität, wir als Parität und BUND und andere. Ja, wir wollten einmal konkreter werden in den Forderungen, aber auch hier ist das nicht völlig gelungen, weil auch Verdi trat für die große Gaspreisbremse ein, was natürlich schon ein bisschen das Gegenteil von einer zielgerichteten Politik ist. Aber wir haben gesagt, okay, Kompromisse muss man jetzt schließen. Und aus Verdi-Sicht war das vielleicht auch ganz nachvollziehbar, was sie da forderten. Und na gut, wir wollten vor allen Dingen auch jetzt nicht die ganze Ukraine-Geschichte thematisieren. Denn wir hatten ja mittlerweile wirklich Schisma bei den Linken, die einen, die für Waffenlieferungen an die Ukraine waren, die anderen, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine waren. Dann hatten wir Hardliner wie Klaus Ernst und Sarah Wagenknecht, die sämtliche Sanktionen gegen Russland sofort beenden wollten, damit hier wieder billiges Gas hineinströmt in unser Land und so weiter. Und da haben wir gesagt, das nicht. Unsere Solidarität mit der Ukraine muss stehen. Also das ist für uns Voraussetzung. Wir wollen es dann nicht instrumentalisieren lassen. Wir haben dann eine sehr große Demo geplant gehabt im Oktober 22 und an dem Tag kamen in Berlin gerade mal 5.000 Menschen zusammen. Bundesweit haben wir es an dem Tag vielleicht auf 20.000, 25.000 Menschen geschafft, mehr nicht. Und das ist das, was Sie ja zitiert hatten, das war absolut der Tiefpunkt in meinem beruflichen Leben. Also ich war so frustriert, ich war so enttäuscht, ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass wirklich hunderte Milliarden in die Hand genommen werden, ausgegeben werden und nach über mehrere Jahre und noch immer die Armen dabei fast völlig leer ausgehen, man die Spaltung dieser Gesellschaft nicht stoppen kann, obwohl doch eigentlich viele sehr guten Willens sind. Ein riesen Frust, und das war übrigens auch der Anlass, dass ich sagte, komm, jetzt nimm dir mal Zeit, stell dich mal einfach an den Rand und schau mal nach, wie konnte das eigentlich passieren. Und das ist dann auch das, was ich wie in einem Mosaik dann in dem Buch beschreibe. Was sind eigentlich die Faktoren, die mit dazu beitragen, dass uns einfach nicht gelingen will, in Deutschland Solidarität mit den Ärmsten zu üben.
Ja, ihr Lieben, ich bin zurück aus der Sommerpause, beziehungsweise eigentlich bin ich noch in meiner Sommerpause / Elternzeit. Die geht ja den kompletten August. Aber diesen Podcast hier habe ich für euch vorproduziert, also Back to the Future, meine Stimme in gewisser Weise. Ja, und Zukunft ist auch ein gutes Stichwort. Krasse Überleitung. Damit Dissens weiter in der Zukunft hat, brauche ich noch weitere Fördermitglieder. Gegenwärtig sind so 1200 Leute, die monatlich diesen Podcast hier mit einer Spende am Laufen halten. Und es klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Sollte dir dieser Podcast hier gefallen und du noch nicht dabei sein und solltest du es dir leisten können, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Ulrich Schneider zu gewinnen, Krise, das Versagen einer Republik. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Anti-Armuts-Aktivisten Ulrich Schneider. Ja, Ja, vielleicht können wir nachher noch auf das eingehen, was Sie vorhin schon als Vereinzelung oder man könnte ja auch sagen 3 Jahrzehnte Neoliberalismus in den Köpfen. Das macht es natürlich auch schwierig, wieder ein Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt dafür zu mobilisieren, so wenn jeder so für sich kämpft, auch in den Krisen. Aber ich würde gerne nochmal auf die Fehler der Linken oder der Zivilgesellschaft im weitesten Sinne schauen. Sie haben das schon angesprochen, was Sie in Ihrem Buch in diesem Moment Bewegungschaos und linke Kakophonie, so nennen Sie es da, also eine Konzeptions- und Orientierungslosigkeit. Können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen? Also Sie haben da wahrscheinlich auch nicht das Patentrezept, aber was da in Ihrem Gefühl nach in den nächsten Jahren, weil die nächste Krise wird auch wieder kommen, so, was da besser laufen muss und damit zusammenhängt vielleicht die Frage, die Sie auch in Ihrem Buch thematisieren, warum ist es eigentlich grundsätzlich so schwierig in Deutschland oder überhaupt eine Bewegung gegen Armut zu bilden? Da thematisieren Sie Sachen wie auch ja die Beißhemmungen etwa bei Gewerkschaften oder Wohlfahrtsverbänden, nehmen auch die Linkspartei kritisch in den Blick oder auch Internet-Kurzphänomene wie ich bin armutsbetroffen, will ich jetzt nicht als Kurzphänomen bezeichnen, gibt es auch immer noch diesen Hashtag und das ist auch wichtig, dass da Betroffene schildern, aber sie haben auch in dem Moment nicht irgendwas auf die Straße bringen können oder auch das Phänomen Genug ist genug aus dem Jacobin-Kontext erwähnen Sie auch im Buch, was es dann auch nicht geschafft hat, signifikant Leute auf die Straße zu bringen. Genau, also was waren da Fehler? Warum ist es grundsätzlich aus Ihrer Sicht schwierig und was bedeutet das, wenn man darüber nachdenkt, wie man in der nächsten Krise dann für eine solidarische Politik sich einsetzen kann?
Neben dem Grundsätzlichen haben in dieser Phase, die ich da beschreibe, vor allen Dingen, glaube ich, handwerkliche Fehler dominiert. Es war einfach handwerklich unheimlich schlecht. Wenn man hingeht als Beispiel, als Vorsitzender der Linkspartei in den Medien und sagt, wir zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften werden, ohne die sicher im Boot zu haben, dann sollte man das nicht tun. Denn dann muss man, so ist es passiert, 2 Wochen später wieder zurückrudern und sagen, nein, ganz so war es dann doch nicht gemeint. Eine Bewegung auf die Beine zu stellen, verlangt wirklich viel Erfahrung und handwerkliches Geschick, viel Diplomatie und auch Verständnis füreinander. Gleichzeitig verlangt es, dass man im Zweifelsfall auch sagt, was alles nicht geht. Es macht keinen Sinn, Bewegungen schmieden zu wollen, wo alle einfach mal alles fordern, weil mit einem riesen Forderungskatalog kann ich keinen mehr überzeugen. Also politisch werde ich dann völlig wirkungslos. Ich muss zuspitzen auf 3, 4, 5 ganz entscheidende Forderungen. Für uns waren das eben, das hätten wir uns gewünscht, die Steuerpolitik. Und nur da, wenn ich so agiere, habe ich, glaube ich, überhaupt eine Chance, wirkungsvoll eine Reihe von Menschen an einen Tisch zu bekommen, die dann auch ihre Organisation überzeugen können, dort mitzumachen. Und das ist einfach handwerklich vieles nicht gut gelaufen, muss man so sehen. Im Grundsätzlichen, ja gut, muss ich sagen, Deutschland ist offensichtlich nicht sehr solidarisch insgesamt, auch wenn wir immer so tun. Deutschland duldet seit Jahrzehnten eine große Armut. Sie duldet einfach mal, so muss man sich vorstellen, dass 2 Millionen Menschen regelmäßig zu den Tafeln gehen müssen und um Lebensmittelspenden bitten müssen, weil sie sonst keine Chance haben, ja irgendwie über den Monat zu kommen. Das nehmen wir seit Jahren einfach hin. Und dann fährt da so ein Herr Söder hin und lobt die alle und sagt, was das doch für eine tolle Vereinigung ist, die den Menschen die Lebensmittel schenkt. Das darf eigentlich nicht wahr sein. In der drittstärksten Wirtschaftsmacht dieser Welt. Das heißt, wir haben uns an diese Armut gewöhnt. Und mehr noch, viele schätzen diese Armut anderer Menschen. Es ist mittlerweile ja so ein Stück neoliberalen, ja, sagen wir mal, Gedanken- und Kulturguts geworden, zu sagen, ja gut, wer arm ist, der hat offensichtlich eine gerechte Strafe erhalten. Der ist entweder faul, der will nicht, ja gut, dann soll er arm sein, oder er ist blöd, dann hat er es auch nicht viel besser verdient, oder ähnliches, auf jeden Fall, oder ist aus freien Stücken arm, wer nicht will, niemand wird zu seinem Glück gezwungen. Das sind ja die neoliberalen Versatzstücke, die sich mittlerweile in das Denken ganz, ganz viele eingebrannt haben. Anders wären Merz, Söder, Linnemann und Konsorten mit ihrem armen Bashing im Moment, wenn es ums Bürgergeld geht, ja gar nicht so erfolgreich. Sie stoßen da ja auf Denkstrukturen, die offensichtlich da sind und die, ja, seit, wie ich das wahrgenommen habe in meinem beruflichen Tun, seit dem Mauerfall vor allen Dingen seit Anfang der 90er Jahre ja immer mehr den Menschen ins Hirn reingeblasen wurden, bis alle selber dran glauben. Und das ist im Moment der Nährboden, auf den solches Armbashing fällt. Und das ist auch der ganz tiefe Grund, warum wir uns so schwer tun, solidarisch zu sein. Wenn man sich die einschlägigen Statistiken anschaut, dann wird immer gesagt, ja, guckt euch doch an, ist doch wunderbar. Über 40% der Deutschen spenden regelmäßig für gute Zwecke. Das heißt im Umkehrschluss, über die Hälfte spendet nie. Also gar nie. Und selbst 30% der sogenannten Hochvermögenden, also mit ein paar Millionen auf dem Konto, spenden nie. Das ist die Mentalität, ein Großteil der Deutschen. Und da müssen wir vielleicht mal einfach auch nüchtern hinschauen. Wir sind nicht so sozial, wir sind nicht so gerecht, wir sind nicht so solidarisch, wie wir immer so gern tun. Das ist einfach nicht der Fall, leider.
Und niemand sollte eigentlich von Almosen abhängig sein, ne? Also von der Charity von anderen Leuten, sondern es sollte ein Recht darauf geben, dass man nicht zur Tafel muss. So.
Ja, das ist ja der Punkt. Thema, was immer totgeschwiegen wird. Wir haben ja die Rechte und wir haben ein Bürgergeld, wir haben die Sozialhilfe, wir haben ein Rentensystem, wir haben ein Wohngeld, wir haben BAföG. Nur alles wirklich so knapp bemessen. Und im Laufe der Jahrzehnte mit Ausnahme des Wohngeldes so kleingeschreddert zum Teil, dass es einfach nicht armutsverhindernd wirkt. Und das kümmert ja auch offensichtlich keiner. Da wird gefeiert, plötzlich auch was gefeiert, da wird geschimpft, dass das Bürgergeld um 12% angehoben wurde, wohl wissend, dass das noch unter den Inflationsraten der letzten Jahre nicht, dass die Kaufkraft nicht so hoch ist wie noch vor einigen Jahren in Hartz IV. Und das wird dann einfach mal so hingenommen. Armut wird ja billigend in Kauf genommen. Von Teilen ist sie auch einfach gewollt.
Ja, definitiv. Vielleicht können wir noch einmal auf die Armutslobby schauen in Deutschland oder auf die Soziallobby, zu denen ja auch der Paritätische gehört. Sie sprechen da nämlich in Ihrem Buch auch, benutzen den Begriff Kuschellobby, also dass Teile der Armutslobby nicht, also zu unpolitisch vielleicht sind, nicht an der Beseitigung, sondern nur an Schadensbegrenzung arbeiten. Vielleicht können Sie einmal ausführen, was Sie damit meinen. Und ich fand das auch vor dem Hintergrund interessant, dass Sie als Geschäftsführer des Paritätischen ja 2016 auch in die Linke eingetreten sind, in die Partei. Hm. Und dass Sie dann, sagen wir mal so, von Spektrum SPD über Grüne bis Union dann ja dafür kritisiert wurden, dass Sie Ihren Verband dafür Parteipolitik vereinnehmen würden, dass jetzt der Paritätische sowas wie eine Lobbyorganisation oder sogar eine Vorfeldorga der Linken jetzt sei, also der schmuddeligen Sozialisten. Da schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass etwas gegen Armut zu tun nicht zu streitbar sein sollte. So nicht zu politisch, nicht zu sehr die Strukturen und das System in Frage stellen sollte. Genau, also vielleicht können Sie mal beschreiben, inwiefern es auch so diese Lobbyverbände wie der Paritätische ja auch und dann vielleicht auch noch viele andere, inwiefern gibt es da auch welche, die da zu kuschelig sind, die zu wenig anecken. Genau.
Naja, die Verbände kommen ja genauso wie Gewerkschaften, auch vor allen Dingen die Verbände, aus einer Tradition des Korporatismus. Das heißt, man arbeitet mit einer Regierung zusammen und das ist das Idealbild und versucht gemeinsam Gutes für dieses Land zu kreieren. Das ist so das Bild, was in vielen Köpfen noch ist. Ein Bild, was knallharte Interessengegensätze, die ja in dieser Gesellschaft da sind, erstmal völlig außen vor lässt. Überhaupt keinen Platz einräumt für solche grundlegenden Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen Arm und Reich. Nein, man will ganz praktisch, karitativ Besseres gestalten. Und ich sag mal so, zu Zeiten der Bonner Republik kann sowas ja auch noch in Teilen funktioniert haben. Und da war vielleicht auch die Mentalität so. Man setzt ja auch ganz stark auf kollektive Sicherungssysteme und so weiter. Aber spätestens mit dem Durchmarsch des Neoliberalismus ist eigentlich diese Art, Probleme zu begreifen, ja, ad acta zu legen, ist vorbei. Weil es auch diesen Korporatismus in dieser Form nicht mehr gibt. Es gibt auch den gesellschaftlichen Konsens nicht mehr zwingend, dass Armut zum Beispiel verpönt sein sollte und ähnliches. Das ist alles Geschichte. Und deswegen ist schon die Frage, wie verhalten sich da unsere Lobbyinstanzen, Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, auch Gewerkschaften? Und in dem Buch sage ich in der Tat, das läuft zu Teilen noch zu kuschelig ab. Da werden Gesetzesentwürfe geschrieben seitens der Bundesregierung. Dann geradezu rituell werden Stellungnahmen dazu verfasst, seitenlang. Keine Ahnung, wer die dann im Zweifelsfall liest oder auch nicht liest. Man wird eingeladen auf die Anhörungen, die auch mittlerweile sehr stark rituellen Charakter haben. Man hat den Eindruck, es werden diejenigen eingeladen als Verbände oder als Einzelwissenschaftler, von denen man sich eine gute Publicity dann erwartet zu seinen Partei- oder Fraktionsvorschlägen. Aber so tatsächlich, Sachverstand ist da nicht unbedingt erstrangig gefragt. Und das sind so Rituale, das sind Kuschelrituale zum Teil. Die knallharte Auseinandersetzung bleibt häufig aus. Beste Beispiel ist etwa die Kindergrundsicherung. In dem Moment, wo Lindner ja schon relativ früh in dieser Regierung erklärte, die Frau Paus kann aus seiner Sicht alles Mögliche machen, nur Geld darf es nicht kosten, salopp formuliert, und es werden, wie er sich ausdrückte, keine Regelleistungen an die Kinder erhöht werden. Und er würde darauf achten, dass insbesondere Alleinerziehende, fand ich eine Unverschämtheit, noch genügend Arbeitsanreize anschließend hätten. In dem Moment war eigentlich klar, die Kindergrundsicherung ist tot. Eine Kindergrundsicherung, die bei den Beträgen, den Armutsbeträgen bleibt, die jetzt den Kindern zukommen, hat den Namen nicht verdient. Ja, und dann werden aber einfach weiter Stellungnahmen geschrieben und dies und das. Und man setzt sich mit Kleingedruckten auseinander. Der große Aufschrei, der da hätte kommen müssen, das war's dann eigentlich, der ist nicht gekommen. Und so haben wir es doch in vielen Belangen. Die großen Verbände sind sich nicht einig darin, was für Mindestlohn müsste denn gefördert werden. Die sind sich meist nicht einig darin, wie halten wir es mit dem Rentenniveau? Wo wollen wir da eigentlich wieder hin? Wie halten wir es mit der Mietenpolitik etc. und so weiter? Und das ist so mein, ja, man muss schon fast sagen, Vorwurf. Und ich darf den machen, weil ich habe es damit verursacht. ich zeige ja auf mich selber. Zu kuschelig einfach, zu kuschelig. Wobei ich den Paritätischen schon ein bisschen zu gut halten darf. In der Regel haben wir schon Ross und Reiter genannt. Und ich persönlich nehme auch selten Blatt vor den Mund. Aber nichtsdestotrotz, man ist in diesem Apparat verfangen von Maschinerie, der da in Deutschland läuft. Und ich glaube, da sollten wir stärker ausbrechen, viel mehr zuspitzen. Die Lobby kommt ja häufig, die fordert ja häufig schon den Kompromiss, den sie vorwegnimmt. Und bei mir ist die Einsicht gewachsen, Kompromisse schließen muss man im Bundestag. Kompromisse müssen von denen geschlossen werden, die beschließen. Und das muss auch in Demokratie so sein, dass Kompromisse geschlossen werden. Aber warum die NGO-Szene häufig direkt mit einem Kompromiss überhaupt auf die Straße will oder ans Parlament herantritt, das leuchtet überhaupt nicht ein. So stumpft man sein Schwert selber und so bleibt man relativ wirkungslos.
Ja. Vielleicht noch eine kleine Fußnote, Herr Schneider, bevor wir einen Ausblick wagen zur Linkspartei. Die ist jetzt zweifelsohne nicht kuschelig, aber gerade irrelevant und in der Krise mal wieder. Ich hatte ja schon erwähnt, Sie sind in die Linkspartei 2016 eingetreten, dann nach 6 Jahren Mitgliedschaft aus der Linkspartei ausgetreten. Das war, wir erinnern uns, eine Reaktion darauf, dass die Fraktion Sarah Wagenknecht eine Bühne geboten hat für ihre prorussischen Äußerungen nach dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Ja. Seitdem sind Sie auch nicht mehr in die Linkspartei eingetreten, aber Sie haben die Erneuerungskampagne der Linkspartei nach dann der Abspaltung von Bündnis Sarah Wagenknecht, die Erneuerungskampagne Eine Linke für alle, das haben Sie unterstützt. Jetzt sehen wir ja, dass die Linkspartei weiter, also nicht erst seit gestern, aber die Europawahlergebnisse waren desaströs, anders kann man das nicht sagen. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass die Linkspartei so tief in der Krise steckt? Und ja, wie positionieren Sie sich, wenn es um eine Erneuerung geht? Oder sehen Sie überhaupt noch die Chance, dass diese Partei in 5 Jahren oder jetzt in der nächsten Bundestagswahl überhaupt noch existiert?
Also das große Handicap der Linkspartei und ich glaube, eine der Hauptursachen für die wahnsinnig schlechten Ergebnisse, die in der Zeit eingefahren wurden, ist die permanente Zerstrittenheit. Also die Wählerinnen und Wähler, das weiß man, wählen keine zerstrittenen Haufen. Sie wählen auch niemanden, vor dem sie gar nicht wissen, was, wenn er denn gewählt werden sollte, er im Bundestag denn überhaupt mal vertreten wird, weil es völlig unklar ist bei der Vielzahl von Positionen, die da sind. Und diese Zerstrittenheit wurde nicht abgelehnt. Als Sarah Wagenknecht die Partei dann verließ und ihr eigenes Bündnis gründete, hat man gedacht, jetzt hat die Zerstrittenheit vielleicht mal endlich ein Ende. Aber nein, prompt konnte man sich nicht mal vernünftig und schnell und zügig und geschlossen auf Gruppensprecherinnen im Bundestag verständigen in der linken Gruppe. Und das, glaube ich, macht die Menschen wirklich mürbe. Wirklich mürbe. Und wenn man sich anschaut, wieso ist Sarah Wagenknecht so erfolgreich mit ihrem Bündnis im Unterschied derzeit zu den Linken? Sarah Wagenknecht hat eine Partei gegründet, eine Kaderpartei im Prinzip. Mhm. Da ist keine Zerstrittenheit. Das geht von oben runter, hat man den Eindruck. Und dann wird stramm gestanden. Und offensichtlich kommt das bei Wählerinnen und Wählern dann doch in Zweifelsfall besser an, als wenn man halt diesen Hühnerhaufen da hat und man im Zweifelsfall auch nicht mehr genau weiß, wer repräsentiert denn nun eigentlich die Linke, die parlamentarische. Man hat eine Vielzahl von Köpfen, aber so ganz genau weiß man es dann nicht. Und ich glaube, das sind alles grobe, auch wieder handwerkliche Fehler, die, solange die gemacht werden, die Linke keine Chance hat. Geschlossenheit ist das A und O, ist die Grundlage für jeden Erfolg. Wenn man das nicht zeigt, kann man den Rest gleich vergessen. Und das andere Problem ist natürlich in der Tat, dass man vielleicht zu sehr Themen nach vorne stellt, die den Konflikt heraufbeschwören. Das ganze Problem, Waffenlieferung in die Ukraine, dass das immer wieder ins Schaufenster gestellt wird, anstatt die Themen zu nehmen, die Menschen wirklich, wirklich berühren. Das sind die Mieten, das sind die Renten und so weiter. Okay, das macht die Linke, die ist ja ganz rührig und bemüht sich. Nur ist auch klar, in den Medien sind die Themen weg, sobald so ein Hammer kommt, wie Linke wendet sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und so weiter. Dann ist das vorne und ich glaube, die Linke muss eine Politik machen und auch kommunizieren. Es kommt ja viel auf Kommunikation an, die Menschen ihren Alltagssorgen mitnimmt. Das ist ganz wichtig. Und nur wenn dieses laufen würde, Geschlossenheit, klare Führungsstrukturen und dann wirklich sich kümmern, dann hat die Linke auch, eine parlamentarische Linke, eine echte Chance. Eine gesellschaftliche Linke wird es immer geben. Mhm.
Bundestagswahl 2025, die Linke noch im Parlament, Ihre Prognose?
Gebe ich keiner ab, weil das alles wirklich so volatil geworden ist. Ich habe mich in der Vergangenheit, nicht nur ich, auch alle Meinungsforscher, immer so fürchterlich verhauen. Wir haben die Situation, dass es reichen ein paar Skandale, um alle möglichen Prognosen über den Haufen zu werfen. Wir haben es gerade bei den Europawahlen jetzt gesehen. Die AfD, bei allem Erfolg, den sie bei Europawahlen hatten, darf man nicht vergessen, die war 2 Monate vorher noch in ganz anderen Höhen und ist im Grunde im Vergleich zu den Prognosen oder Wahlumfragen, die so 2 Monate vorher da waren, ist sie doch ziemlich, ziemlich abgesackt. Und deswegen, es kann bis zu den nächsten Bundestagwahlen im September nächsten Jahres noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Sogar es kann passieren, dass sich eine Linke fängt und erfolgreich wird.
Und werden Sie weiter im Umfeld der Linken engagiert bleiben oder vielleicht sogar mal wieder eintreten? Oder?
Engagiert bleiben im Umfeld der Linken werde ich auf jeden Fall. Da sind eine Menge Politikerinnen und Politiker gerade in Berlin, und also im Land Berlin und in Thüringen, die eine ganz tolle Politik machen und die ich sehr schätze und auch sehr gern unterstütze. Eintreten kann ich auf absehbare Zeit nicht. Einfach deshalb, weil ich gerade zum Thema Solidarität mit der Ukraine eine deutlich andere Position habe als die offizielle linke Position im Bund. Und dann macht sowas keinen Sinn. Also auch gerade bei den Medien. Ich würde nach 2 Rückfragen mit dem Rücken an der Wand stehen und müsste dann wieder sagen, warum ich dennoch in einer Linken mitwirke. Und das will ich nicht, nein.
Aber vielleicht könnten Sie irgendwann mal so symbolisch als Bundespräsident in der Wahl als Kandidat antreten. Sie strahlen so ein bisschen die Vibes aus. Also das könnte ich mir bei Ihnen jetzt gut vorstellen, dass Sie sich da symbolisch aufstellen lassen, um so ein bisschen dann linke Perspektiven dann bei dieser Wahl so einzubringen.
Ja, zumindest ein paar Thesen, ne? Ja. Mal wieder, das haben die Linken ja immer sehr gut gemacht, finde ich, mit den Kandidaten, sei es Trabot, Butterwegge, die sie da aufstellten. Sie haben die Chance genutzt, das darf man nicht unterschätzen, in diesem Mainstream-Spiel, was da normalerweise läuft, linke Themen zu platzieren und eine gesellschaftlich skandalöse Armut auch zum Thema zu machen. Das haben sie sehr geschickt gemacht.
Herr Schneider, lassen Sie uns mal noch mal einen kleinen Ausblick wagen, und zwar, was es aus Ihrer Sicht denn bräuchte, damit auch sowas wie ja eine realpolitische Chance auf eine gerechtere Steuer- und Sozialpolitik mal wieder möglich ist in diesem Land, weil Sie machen natürlich zahlreiche Vorschläge, wie man die Schere zwischen Arm und Reich und überhaupt Armut in Deutschland abschaffen könnte. Mehr als 800 Euro Bürgergeld zum Beispiel, gerechter Mindestlohn, also jetzt für die nächsten Jahre wahrscheinlich irgendwie 15 Euro aufwärts, MieterInnenschutz, Klimageld etc. pp. Und Sie sagen natürlich auch, was es dafür bräuchte, ne? Nicht nur irgendwie eine Abschaffung der Schuldenbremse, sondern eben eine Besteuerung von Reichtum. Aber wir sehen es ja, allein die realpolitische Option darauf fehlt. Deswegen die Frage, wie kriegen wir, sage ich mal, allgemein in der Gesellschaft, das ist ja ein Riesenproblem, wieder mehr einen solidarischen Vibe hin, eine Ächtung von Armut, wie Sie es vorhin genannt haben, ja, statt dieser Verachtung von Armut, die wir sehen, und dass den Leuten da die Schuld zugesprochen wird. Und wie entwickelt die gesellschaftliche Linke da vielleicht auch eine Erzählung, dass das, wenn wir Armut bekämpfen, dass das vielleicht auch für alle besser ist?
Da sind wir eigentlich genau an dem Punkt. Den haben Sie jetzt getroffen. Es geht nicht an, dass man Armutspolitik verkauft als Spartenpolitik, als reine Klientelpolitik für wenige. Warum sollte einen die Mehrheit dann wählen? Das ist einfach so. Sondern wir brauchen wirklich eine Vision einer besseren und für alle lebenswerteren Gesellschaft. Das ist es. Wir müssen deutlich rüberbringen, dass eine Gesellschaft, die mehr Gleichheit hat, für alle besser ist. Eine Gesellschaft, die mehr Gleichheit hat, ist auch für die im Mittelstand besser, weil die Sorgen vor einem Abstieg dann nicht mehr so groß sind und nicht mehr so groß sein müssen. Weil alle wissen, sie werden im Zweifelsfalle aufgefangen. Wir müssen diesen knallharten Ellenbogen Neoliberalismus und einem Staat, der dem ja dann auch in weiten Teilen folgt, wenn da plötzlich Arme gebasht werden und Ähnliches, müssen wir wieder ein Staatsbild entgegensetzen, wo man sagt, der Staat kümmert sich auch. Und der Staat will sich auch kümmern. Und viele Menschen haben es verdient, dass man sich um sie kümmert. Und ich glaube, diese Vision muss neu ausbuchstabiert werden aus der Linken heraus. Und genau diese Vision und dieses Versprechen auch muss den Menschen wieder gegeben werden, dass eine solche Gesellschaft möglich ist und eine solche Gesellschaft aber erkämpft werden muss. Und ich glaube, da muss man wirklich ran und da müssen wir als Linke besser werden im Entwerfen von Geschichten, im positiven Sinne, nennen wir es ruhig Vision. Und wir müssen deutlich machen, dass es geht. Das ist ganz wichtig, dass es geht. Dass wir uns nicht erzählen lassen dürfen, es geht nicht. Wir haben ja diese wirklich völlig bescheuerte Situation, dass wenn man einen guten Vorschlag macht, zum Beispiel Rentenniveau anzuheben, Bürgergeld anzuheben, dass man einen Mietendeckel, wo nötig, tatsächlich einführt, dass immer gleich gesagt wird, seitens der Neoliberalen geht alles nicht. Punkt. Die begründen das nicht mal mehr. Die brauchen es nicht mehr begründen. Weil die es geschafft haben, es zu einer sich selbst begründenden Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Man darf den Reichen nichts nehmen, sonst geht's allen schlecht. Man muss unbedingt auf Konkurrenz fahren. Zusammenarbeit ist immer das unterlegene Prinzip zur Konkurrenz. Wir müssen Wettbewerb haben. Wir müssen die, die nicht mithalten können, aus dem System rausschmeißen. Das ist ja mittlerweile wirklich Common Sense geworden. Das haben die geschafft und da müssen wir dagegen halten. Nein, es ist falsch. Es ist nicht wahr. Es ist Unsinn. Und die Alternative, nämlich miteinander statt gegeneinander, ist die schönere für alle. Also ich glaube daran, ganz persönlich. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in der Lage sein könnten, andere daran glauben zu lassen.
Ja, Herr Schneider, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Danke Ihnen.
Ja, ich danke fürs Gespräch, war sehr angenehm.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Ulrich Schneider. Er war lange Jahre Chef des Paritätischen Wohlfahrtverbandes und ist eine der lautesten Stimmen gegen Armut in Deutschland. Wenn ihr euch für ihn als Person oder seine Bücher interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Distanz weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.